Flanders Moments. Gott spricht. Heute deine Dosis Segen und Community direkt aufs Ohr.
Hey, ich habe mein Thema für heute Abend überschrieben mit der Überschrift Stay on Fire. Stay on Fire. Ich würde gerne darüber sprechen, wie unser Glaube an Jesus Christus lebendig und feurig bleiben kann. Und wenn du vielleicht hier bist und noch gar nicht so richtig glaubst und sagst, hey, mein Glaube wurde noch gar nicht entzündet, dann ist vielleicht für dich das Thema, wie dein Glaube lebendig wird. Darüber würde ich gerne sprechen, denn meine Beobachtung ist, man kann Jesus so auf einer theoretischen, kopfmäßigen, intellektuellen Ebene für wahr halten, aber dann am Ende doch relativ passiv, müde und zurückhaltend seinen Glauben leben. Und ich glaube, dass es gut ist, feurig und lebendig, on fire für Jesus zu sein. Und darüber möchte ich gerne sprechen. Zwei Verse aus dem Römerbrief haben es mir angetan. Hat irgendjemand von euch schon mal in dem Römerbrief des Neuen Testamentes gelesen? Hand aufs Herz. Come on. Das ist der längste und theologisch wahrscheinlich gewichtigste Brief des Apostels Paulus im Neuen Testament. Hier und da gar nicht so leicht zu begreifen. In den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefes formuliert Paulus seine Gedanken sehr dogmatisch. Er spricht darüber, was Christen glauben sollen. Da spricht er über solche Begriffe wie Glaube und Gerechtigkeit und Sünde und Gesetz und Taufe und Heiliger Geist. Und dann spricht er über das Verhältnis von Gemeinde und dem alten Israel. Super dogmatisch, super spannend für all diejenigen, die sich theologisch interessieren. Aber dann in Kapitel 12 setzt so einen Shift ein innerhalb des Römerbriefes, weil Paulus ab Kapitel 12 nun darüber spricht, wie wir leben sollen. Er wechselt sozusagen von der Dogmatik zur Ethik, von der Lehre zum Leben. Und all diejenigen, die so ein bisschen praktischer orientiert sind, kommen ab Kapitel 12 so richtig auf ihre Kosten. Und diese beiden Verse, die ich heute mitgebracht habe, kommen aus Kapitel 12. Also wo Paulus darüber spricht, wie wir leben sollen. Wie sieht eigentlich eine angemessene Antwort darauf aus, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus uns mit dem guten Evangelium, mit seiner Gnade beschenkt hat. Darüber spricht er. Und hier greife ich mal zwei Verse heraus, die es mir persönlich im Laufe meines Christseins, im Laufe meines Werdegangs mit Jesus so richtig angetan haben und die ich heute Abend in dein Herz hineinmassieren möchte. Ich hoffe, dass mir das gelingen wird. Seid ihr bereit? Schnallt euch ein. Römer 12, die Verse 11 und 12. Dort sagt Paulus Folgendes. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Und wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Das sind coole Verse oder das sind coole Gedanken. Hey, ich möchte euch mal ein Bild zeigen. Das ist so eine Panoramaaufnahme von dem kalifornischen Yosemite-Nationalpark. Ist irgendjemand von euch schon mal dort gewesen? In diesem Nationalpark gehen irgendwo Hände hoch. Ich sehe keine. Doch, doch, tatsächlich. Ein beeindruckender Ort von Gottes Schöpfung, oder? Wahnsinnig. Einer der größten Nationalparks der Welt. Da sind die sogenannten Riesenmammutbäume anzufinden, die bis zu 120 Meter in die Höhe wachsen. Riesengroße Granitfelsen, eine unfassbar schöne Landschaft von Pflanzen und von Tieren. Und nun gab es in dem Yosemite-Nationalpark bis 1968 ein teilweise täglich inszeniertes Naturschauspiel. Denn die Förster dieses Nationalparkes haben altes Totholz zusammengetragen und an die Spitze einer Aussichtsplattform gefahren, um dort am Abend ein Lagerfeuer, ein riesengroßes Lagerfeuer zu veranstalten. Und dem nicht genug, sondern sie haben dann mit Baggern und Bulldozern diese zurückgebliebene Glut, diesen Abhang hinuntergeschüttet, sodass von Weitem eine Art Wasserfall aus Feuer entstanden ist. Man hat so von dem Yosemite Firefall gesprochen. Und viele tausende Besucher wurden durch dieses Schauspiel angezogen und die standen dann von Ferne und haben vor diesem großen Moment immer gerufen, let the fire fall, let the fire fall. Und dann 1968 hat sich der Park Service aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, dieses Schauspiel einzustellen. Es wurde aber damals nicht großartig kommuniziert, wie auch in Zeiten ohne Internet und Social Media. Und so gab es immer wieder die Situation, dass Gäste in diesem Nationalpark am Abend auf dieses Feuer gewartet haben. Und sie standen da und haben gerufen, let the fire fall. Aber nichts ist passiert. Und immer wenn sie im Gespräch waren mit dem National Park Service, dann gab es immer wieder die gleiche Antwort, dass das Feuer fällt hier nicht mehr. Das Feuer fällt hier nicht mehr. Warum erzähle ich euch diese Story? Fällt im Leben von uns Christen das Feuer Gottes noch? Fällt in unseren Gemeinden das Feuer Gottes noch? Fällt in deinem Alltag das Feuer Gottes noch? Diese Frage möchte ich uns stellen heute Abend. Manchmal kommen Menschen in unsere Kirchen, in unsere Teams, in unsere Kleingruppen und sie sind auf der Suche nach dem Himmlischen, nach dem Göttlichen, nach dem Ewigen. Finden Sie das bei uns? Finden Sie den Ort, wo sich der Heilige Geist, wo sich die Gegenwart Gottes bewegt, wo die Herrlichkeit Gottes spürbar ist, greifbar ist, erlebbar ist? Oder spulen wir unseren Glauben einfach nur so auf einer theoretischen und intellektuellen Ebene ab? Paulus sagt, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden, dient dem Herrn. Nun, Feuer ist ein bildgewaltiges Symbol in der Bibel. Feuer kann für das Wesen Gottes stehen. Im Alten als auch im Neuen Testament wird mal gesagt, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Feuer kann für die Gegenwart Gottes stehen. Das alte Volk Israel wurde durch die Wüste geführt, durch die Wolkensäule am Tag und durch die Feuersäule bei Nacht. Feuer kann gerade in den alttestamentlichen Prophetenbüchern aber auch für Gericht stehen, für Reinigung, für Heiligung. Aber Feuer kann in der Bibel auch für einen lebendigen Glauben stehen und für einen eifrigen Dienst. Und ich glaube, dass genau in diesem Sinne Paulus Feuer verstanden haben will, hier in Römer 12. Es geht ihm um einen lebendigen Glauben, um einen eifrigen Dienst. Das ist ja der Kontext dessen, was er schreibt. Und so möchte ich heute Abend Feuer mal verstanden wissen. Mein erster Punkt ist also, wenn ich dir die Frage stelle, ist dein Glaube noch lebendig oder lässt du es zu, dass dein Glaube lebendig wird, ist brennend im Geist. Ein lebendiger Glaube ist brennend im Geist, brennend im Heiligen Geist. Freunde, wenn wir in den Tag morgens aufbrechen und keine Erwartung mehr haben, dass Gott bei uns ist und mit uns hineingeht in die To-Dos unseres Alltags, in die Schule, an die Uni, an den Arbeitsplatz, in unsere Families. Wenn wir diese Erwartung nicht mehr da haben, dass Gott in der Kraft und Gegenwart seines Heiligen Geistes in uns lebt und für uns erfahrbar und spürbar ist, dann ist doch irgendwas falsch. Hey, ich will nicht in den Tag aufbrechen ohne diese Erwartung. Gott, du lebst in mir mit deinem Feuer. Und möglicherweise will dieses Feuer ja auch durch mich sichtbar werden für andere Menschen. Hey, ich will dich fragen, wie steht es um das Feuer des Heiligen Geistes in deinem Leben, in deinem Herzen? Freunde, was für ein Drama. Wenn wir sagen, wir sind Christen, aber eigentlich brennt da gar nichts mehr. Da qualmt's nur noch so ein bisschen. Hey, vielleicht bist du qualmend heute Abend hierher gekommen. Die Bibel spricht an einer Stelle von einem glimmenden Docht und sagt dann, dass Jesus diesen glimmenden Docht nicht auslöschen möchte. Vielleicht qualmt dein Docht, deine Kerze noch ein bisschen. Hey, mein Gebet für dich ist, dass heute Abend wieder neu das Feuer des Heiligen Geistes entzündet wird in dir. Wir brauchen das Feuer des Heiligen Geistes, Freunde. Ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes fehlt uns die Power, fehlt uns die Kraft, fehlt uns die geistliche Autorität, fehlt uns das Bewusstsein, wer wir wirklich sind in Jesus Christus, um dann auch ein siegreiches Leben leben zu können. Und ich will dir sagen, ich glaube von ganzem Herzen, dass es möglich ist, für Jesus zu brennen, ohne auszubrennen. Ich glaube, dass es geht. Und ich will das entdecken für mein persönliches Leben. Hey, ich glaube nicht, dass Paulus uns hier sagen möchte, gebt so lange Vollgas für Jesus, bis ihr vor die Wand fährt und euer Leben im Burnout endet. Das ist nicht das, was Paulus sagen möchte. Paulus weiß, dass man ganz, ganz viel für Jesus leisten kann und am Ende leer und erschöpft zurückbleiben kann. Feuer, auch das Feuer des Heiligen Geistes, muss geschützt werden, muss auch bewahrt werden. Da muss auch immer wieder Holz nachgelegt werden, damit dieses Feuer nicht ausgeht. Das ist das, was ich dir sagen will. Ich will dir nicht sagen, gib Vollgas für Jesus rund um die Uhr, bis du im Burnout landest. Ich will dir sagen, es ist möglich, für Jesus zu brennen, ohne auszubrennen. Ich habe nochmal die aktuellen Statistiken angeschaut. Wenn man so bei Google sucht, dann wird dort gesagt, dass im Schnitt unser Finger über 3000 Mal am Tag den Touchscreen unseres Smartphones berührt. Das heißt, im Laufe des Jahres über 1 Million Mal. Das wird vielleicht bei dir und auch bei mir nicht anders sein. Aber ich bin heute Abend hier zum Flanders gekommen, um dir zu sagen, die Bestimmung deines Lebens lautet nicht 6 Stunden Bildschirmzeit am Tag. Das will ich dir in dein Herz rein massieren. Hey, das sage ich auch meinen Kids zu Hause. Du bist für so viel mehr berufen als für 6 Stunden Bildschirmzeit am Tag. Wenn ein Tourist heutzutage im Yosemite-Nationalpark ist oder sagen wir am Grand Canyon in Arizona, dann macht dieser Tourist kein Foto mehr vom Grand Canyon, sondern von sich vor dem Grand Canyon. Denn nicht der Grand Canyon ist wichtig, sondern ich bin wichtig vor dem Grand Canyon. Und so leben heutzutage viele Menschen für nichts mehr, außer für sich selbst. Sie brennen für nichts mehr, außer für sich selbst. Wofür brennst du? Wofür kommst du morgens aus dem Quark? Worauf hoffst du? Was erwartest du von deinem Alltag und von deiner Zukunft? Come on, wenn wir uns selbst zum Zentrum unseres Lebens machen, dann tun wir so, als ob die Sonne um die Erde kreist. Tut sie aber nicht, sondern die Erde kreist um die Sonne. Und Gott ist die Sonne und wir sind nun mal die Erde. Und er steht im Zentrum und wir sind dazu berufen, nicht um uns selbst zu kreisen, sondern um ihn. Du und ich, wir sind dazu geschaffen, ihn anzubeten, ihn anzuleuchten. Und wir können das nur, weil er uns anleuchtet. Können wir zurückleuchten, können wir zurücklieben, weil wir geliebt sind von ihm. Hey, und ich will dich dran erinnern, an diese einfache Wahrheit heute Abend. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Darf ich dich fragen, wo dienst du? Dienst du irgendwo?
Die sind schon 6.
Dienst du der Gesellschaft? Dienst du deiner Familie? Dienst du deiner Kirche, deiner Gemeinde, deinem Team? Wo dienst du? Für unseren Dienst brauchen wir das Feuer und die Kraft des Heiligen Geistes. Gerade wir als Pastoren. Wir wissen es Tag für Tag, dass wir unfähig sind, aus uns heraus irgendwas zu produzieren und zu bewerkstelligen. Wir brauchen das Feuer des Heiligen Geistes. Und ich glaube, das gilt für jeden von uns. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 12, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt, und wenn Nöte kommen, haltet durch. Brennend im Geist ist ein erstes Kennzeichen für einen lebendigen Glauben. Zweitens, beharrlich in Not. Bleibt beharrlich in Not. Paulus ist sehr realistisch. Paulus weiß, dass das Leben mit Jesus nicht immer nur happy-clappy ist. Paulus hat einiges durchlebt. Paulus wurde verfolgt für seinen Glauben an Jesus. Er wurde gesteinigt, er wurde ins Gefängnis gesetzt, er hat Schiffbruch erlitten. Immer wieder stand er kurz davor, sein Leben zu geben, dafür, dass er an Jesus Christus glaubt. Paulus wusste, dass das Leben nicht easy ist, und das weißt du auch, das weiß ich auch. Die Frage ist nicht, ob Krisen und Herausforderungen kommen, die Frage ist nur, wann Krisen und Herausforderungen kommen. Sie werden kommen. Und trotzdem, wenn man Paulus so im Neuen Testament verfolgt, dann merkt man, dass dieser eigentlich vom Leben gebeutelte Mann ein Herz hatte, erfüllt von Freude. Im Gefängnis sitzend schreibt er diesen Brief der Freude, den Philipperbrief, und sagt dort in Kapitel 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Einmal im Sommer ist morgens meine kleine Tochter Theresa zu uns ins Schlafzimmer gelaufen, auf mich raufgesprungen, wir haben ein bisschen gekuschelt. Ich habe nach draußen geschaut und wie das hier im Norden so ist, mitten im Sommer regnet es mal wieder. Und dann habe ich ihr gesagt, Mensch, Tessa, ist es nicht nervig? Es regnet schon wieder. Und ihr müsst wissen, meine Tochter hat Sonne in ihrem Herzen. Und dann dreht sie den Spieß um und sagt, aber Papa, ich liebe Sommerregen. Weil der tränkt unsere Pflanzen im Garten immer und der füllt unseren Pool immer so schön auf. Und dann fängt sie plötzlich an, für den Sommerregen zu argumentieren. Und ich merkst so, der Tag ist gerade mal 2 Minuten alt. Ich habe schon wieder eine negative Perspektive. Ich lasse die Umstände um mich herum, die Freude in mir drin bestimmen. Und meine kleine Tochter zeigt mir, Vater, das geht andersrum. Von innen nach außen. Das, was in deinem Herzen ist, das soll bestimmen, was um dich herum ist. Und das ist auch etwas, was Paulus erlebt. Hockt im Gefängnis, aber weiß ganz genau, mir ist etwas gegeben, das mir die Umstände nicht rauben können. Und das will ich dir sagen. Auch wenn sich dein Leben gerade so anfühlt, als würdest du durch den Regen marschieren. Die Frage ist, was ist in dir drin? Ist da das Feuer des Heiligen Geistes? Lebt da Jesus Christus? Ist da seine Gegenwart in dir? Dann ist da eine Freude, dann ist da eine Hoffnung, dann ist da eine Fülle, die dir nichts und niemand rauben kann. Und auf diese Freude darfst du dich stellen und berufen und von innen nach außen dieser Welt gestalten und dieser Welt eben auch entsprechend begegnen. Ich will dir sagen, du kannst trotz schwieriger Umstände in deinem Leben eine Frau, ein Mann voller Freude sein. Ich habe eine Story gehört von dem Flugzeugpiloten Henry Dempsey. Am 3. September 1987 ist tatsächlich passiert, ist Henry Dempsey mit einem Co-Piloten in einem Privatflieger unterwegs gewesen Richtung Boston. Und dann hören die beiden Männer plötzlich im hinteren Abteil des Fliegers so ein klapperndes Geräusch. Und der Henry Dempsey übergibt das Steuer seinem Co-Piloten und sagt, ich gehe mal nach hinten und check mal die Lage. Der Co-Pilot, der registriert irgendwann diese rote blinkende Lampe im Cockpit, die anzeigt, dass sich wohl die Hecktür des Fliegers geöffnet hat. Und weil der Henry Dempsey nicht wieder vorne erscheint, dämmert's dem Co-Piloten. Es hat gerade mein Flugkapitän aus dem Flugzeug rausgesogen. Also funkt er den nächstgelegenen Flughafen an und bittet um Landeerlaubnis. Und beim Landeanflug stellt das Flugzeugpersonal am Boden fest, dass der Henry Dempsey es geschafft hatte, sich an der Außenleiter des Fliegers festzuhalten. In 3000 Metern Höhe hat er ungefähr 10 Minuten geschafft, bis der Flieger dann gelandet ist. Und man sagt, dass er es hingekriegt hat, seinen Kopf ungefähr 10 Zentimeter über dem Boden zu halten, als der Flieger gelandet ist. Ist tatsächlich passiert. Und das Bodenpersonal hat dann ungefähr 2 Minuten gebraucht, um seine Hände von dieser Außenleiter wieder zu lösen. Freunde, das ist für mich ein perfektes Bild für Beharrlichkeit. Ja, wenn ich hier von beharrlich in Not spreche, dann ist das meine Referenz, ey. Das ist mein Leitbild, wo ich denke, so wie der Henry Dempsey in den schwierigsten Umständen seines Lebens festgehalten hat, hey, so will ich in meinem Leben festhalten an Jesus Christus. Und nichts und niemand wird meine Hände lösen können von ihm. Ich will dir zusprechen, halte fest an der Güte Gottes in deinem Leben. Auch wenn es um dich herum gerade richtig, richtig mies aussieht. Beharrlich in Not. Es gibt ja in der modernen Psychologie ein anderes Wort für Beharrlichkeit. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Resilienz. Seid ihr genervt von diesem Wort? Ich bin auch schon tierisch genervt davon. Ich habe das Gefühl, irgendwie die letzten Jahre wurde so viel über Resilienz gesprochen. Dieses Wort Resilienz kommt vom lateinischen Verb resilire und das heißt so viel wie zurückspringen. Ist eigentlich ein Verb aus der Materialkunde, weil es gibt einige Materialien, die kann man so krass quetschen und deformieren, aber wenn man sie loslässt, springen sie wieder in ihren Ursprungszustand zurück, wie zum Beispiel eine Gummimatte oder sowas. Und das meint eigentlich Resilienz. Du wirst zwar gequetscht von den Schwierigkeiten deines Lebens, aber dann springst du wieder in den Ursprungszustand zurück. Und Psychologen sagen, dass Resilienz sowas wie das Immunsystem der Seele ist und eine Fähigkeit, die es unbedingt braucht, um ein erfolgreiches Leben zu gestalten. Und auch wenn die Bibel dieses moderne Wort Resilienz nicht kennt, kennt sie diese Situationen, vom Leben gezeichnet zu werden, am Boden zu liegen und dann doch wieder zurückzukehren. Möglicherweise kennt ihr diesen Spruch aus Sprüche 24, Vers 16. Siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Hey, ich will dir sagen, es ist kein Zeichen für einen lebendigen Glauben, niemals hinzufallen. Es ist ein Zeichen für einen lebendigen Glauben, wieder aufzustehen. Vielleicht liegst du gerade am Boden. Vielleicht bist du zerknirscht heute Abend hierher gekommen. Bist gebeutelt von den Schwierigkeiten deines Lebens. Hey, dieser Flanders am 13. Juni 2026 kann der Moment sein, wo du dich entscheidest, wieder aufzustehen. Das ist ein lebendiger und feuriger Glaube, der sagt, egal was mir widerfahren ist, ich stehe wieder auf. Ich möchte euch ein Bild zeigen von Nik Vujicic. Kennt ihr diesen Mann? Ist ungefähr, Roni, unsere Altersklasse, so, ne? Irgendwie 43 wird er wohl sein, der Typ. Mit dem bin ich irgendwie groß geworden. Nik Vujicic ist mit dem sogenannten Tetra-Amelie-Syndrom zur Welt gekommen, ohne Arme und ohne Beine. Er hat mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen. Verständlich, oder? Und dann irgendwann kam er zu der Erkenntnis, ich werde jetzt nicht mehr auf meinen Mangel schauen, sondern auf meine Möglichkeiten. Ich werde jetzt nicht mehr auf das schauen, was ich nicht habe, sondern auf das, was ich habe. Dafür hat er sich entschieden. Heute reist er durch die Welt, ist ein international anerkannter Motivationssprecher und Verkündiger des Evangeliums, ist verheiratet und ich glaube, man sieht es auf dem nächsten Foto, vierfacher Vater. Gott hat ihn wundervoll gesegnet. Aber ich will dir sagen, wenn Nik Vujicic ohne Arme und ohne Beine so ins Leben zurückkommen kann und einen Impact für Gott weltweit machen kann, dann haben du und ich keine Ausrede. Wir haben keine Ausrede. Ich will dir sagen, du bist mächtig gesegnet und hör auf deinen Mangel zu gucken. Guck auf deine Möglichkeit. Hör auf, andauernd über das zu reden, was Gott dir nicht gegeben hat. Versuch mal darüber zu sprechen, was Gott dir gegeben hat. Und dann wirst du Dinge entdecken. Das ist beharrlich in Not. Ich lass mich nicht unterkriegen von dem Potenzial meines Lebens, für das ich nichts kann, das mir einfach in die Wiege gelegt wurde, sondern ich nehme das an. Gott, du hast mich wundervoll gemacht. Ich will dir sagen, du bist wundervoll kreiert. Du bist wundervoll gemacht. So wie du bist. Und vor dir liegt eine wundervolle, ungeahnt wundervolle Zukunft. Die Frage ist, bist du bereit aufzustehen und zu sagen, ich bleib hier nicht am Boden liegen, sondern ich ergreife das Gott, was du mir gegeben hast. Brennend im Geist, beharrlich in Not und ein drittes und dann werden wir miteinander beten, beständig im Gebet. Denn Paulus sagt dann im zweiten Teil von Vers 12, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ich habe mal die Story gehört, wie eine Gemeinde dafür gebetet hat, in einer Gebetskampagne, dass die in der Nachbarschaft liegende Kneipe geschlossen wird. Und tatsächlich hat es einen Blitzeinschlag gegeben und die Kneipe ist niedergebrannt bis auf die Grundmauern. Jetzt hatte der Kneipenbesitzer von der Gebetskampagne erfahren, und hat die Gemeinde verklagt. Vor dem Richter stehend erzählt der Pastor, ja, das stimmt, wir haben gebetet, aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, keiner von uns hat wirklich daran geglaubt, dass Gott irgendwas tun würde. Der Richter, der konnte nicht mehr vor lauter Lachen und hat gesagt, vor mir steht ein Kneipenbesitzer, der an die Kraft des Gebets glaubt und ein Pastor, der das nicht tut. Ey Leute, kann das sein, dass wir manchmal wie dieser Pastor sind, wie diese Gemeinde? Dass wir zwar beten, aber nicht ernsthaft die Erwartung haben, dass Gott irgendwas davon erhören würde. Ein lebendiger Glaube, der betet mit Erwartung. Der betet in dem Bewusstsein, Gott, dir ist alles möglich. Und vielleicht liegt dein Gebetsleben gerade in Scherben. Heute Abend, triff doch die Entscheidung zu sagen, ich werde wieder beten. Wisst ihr, was wir als Familie durchgemacht haben? Vor 4 Jahren ist ein Bruder von mir im Alter von 32 Jahren durch einen Autounfall ums Leben gekommen. Wenn sowas passiert, das zieht einer Familie den Boden unter den Füßen weg. Und die ganzen Basics meines Glaubens, das, was ich so Woche für Woche predige und anderen erzähle, war alles weg. Ich konnte keinen Lobpreis mehr machen. Ich konnte nicht mehr beten. Ich wollte meine Bibel nicht anfassen. Und ich habe gehadert mit dieser Situation. Und ich habe alles in Frage gestellt. Und so ist es ja, wenn wir durch Schicksalsschläge gehen, durch Krisen. Es gibt unterschiedliche Muster, mit denen wir als Menschen reagieren. Man sagt in der Psychologie so 3 typische Muster. Nämlich erstens das Muster der Aggression. Manche Menschen werden laut und herrisch und schlagen um sich herum und machen Gott und alles andere und jeden anderen für ihre Misere verantwortlich. Vielleicht bist du so ein Typ. Ein lauter Typ, ein aggressiver Typ. Andere Typen reagieren mit dem Muster der Flucht. Das ist genau das Gegenteil. Ich werde nicht laut, ich werde leise und ziehe mich in mir selbst zurück. Ich vergrab meinen Frust in irgendeiner geheimen Form von Sucht. Alkohol, Drogen, Pornografie, irgendeine Affäre, irgendwas, was keiner mitbekommt, weil der Frust muss irgendwo hin. Und so ertränke ich mein Schmerz in mir selbst, nur vor mir und vor Gott, aber nicht vor anderen Menschen. Oder ein drittes Muster ist der sogenannte Zynismus. Wisst ihr, was Zynismus ist? Das ist, wenn Menschen anfangen zu spotten über das Gute im Leben. So nach dem Motto, ihr Christen, da mit eurem guten Gott der Liebe und der Gnade, ihr habt keine Ahnung, wie schlimm dieses Leben sein kann. Und dann fängt man an zu spotten. Und Freunde, vor 4 Jahren, als das passiert ist, ist mein Herz ertrunken in dem Gift des Zynismus. Ich habe angefangen zu spotten. Über Kirche, über das Evangelium, über Gott und seine Güte. Und ich habe gemerkt, weder die Aggression, noch der Flucht, noch der Zynismus sind ein guter Weg, mit den Krisen des Lebens umzugehen. Man muss sich wieder zurückkämpfen in die Gegenwart Gottes und sich in die Lage versetzen, wieder zu beten. Zu beten. Und wisst ihr, was mir geholfen hat? Die Psalmen des Alten Testamentes. Ich habe einfach, weil mir selbst keine Worte mehr eingefallen sind, habe ich einfach diese niedergeschriebenen Gebete gebetet. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir in den Psalmen Worte gegeben werden, vor Gott zu klagen. Das ist krass. Habt ihr schon mal den Psalm gelesen? Was diese Leute dort schreiben? Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals und du guckst zu? Meine Knochen brechen auseinander und du reagierst nicht? Wie lange noch, Herr? Willst du mich quälen? Wie lange noch soll ich das Ganze hier ertragen? Und du findest im Wort Gottes Worte, die du gegen Gott verwenden kannst. Das hat mich umgehauen. Und dann habe ich angefangen, vor Gott meinen Frust auszuschütten und habe es wieder geschafft, zu beten. Und wenn du an diesem Punkt bist, dass du nicht mehr beten kannst, kämpf dich zurück in die Gegenwart Gottes. Das zeichnet einen lebendigen Glauben aus. Brennend im Geist, beharrlich in Not, beständig im Gebet. Hey, wir alle sind zu so viel mehr berufen, als unser Leben vor Netflix und Amazon Prime zu verbringen. Come on, Leute. Wenn Gott uns wirklich gemacht hat, wenn es wirklich den Schöpfer des Universums gibt, der auch dein und mein Leben geformt hat, da liegt eine unfassbar wertvolle Würde, Identität und Berufung auf unserem Leben. Und dann macht es keinen Sinn, morgens aufzustehen und irgendwie passiv an Jesus, theoretisch an Jesus, intellektuell an Jesus zu glauben. Lass uns lebendig und feurig glauben. Und dafür möchte ich gerne beten. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Wir werden ein paar Songs miteinander singen. Unser Gebetsteam macht sich bereit hinten im Foyer. Das kann gleich auch während der Lobpreiszeit angesteuert werden. Ronald und ich werden auch zum Gebetsteam gehen. Wir wollen beten für euch. Hey, vielleicht bist du heute Abend vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist angesprochen worden an irgendeiner Stelle. Kämpf dich zurück in einen lebendigen, in einen feurigen Glauben. Ich möchte euch gerne segnen und dann werden wir mit unserem Team gemeinsam in eine Lobpreiszeit gehen. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Jesus, wir danken dir so sehr für den heutigen Abend. Es ist kein Abend, der dir einfach irgendwie passiert ist, sondern den du gesehen hast, den du gewollt hast. Und auch weißt du, was wir alle mitgebracht haben und wo jeder von uns steht. Das ist kein Zufall, dass wir alle heute Abend hier sind, Gott. Danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns nicht übersieht, sondern dort, wo wir sind und dort, wo wir stehen in unserem Leben, der uns sieht und genau dort begegnen möchte. Und ich will dich bitten, Herr, dass du es jetzt genau in diesem Moment tust. Und du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht. Heute Abend, Herr, ist unsere Sehnsucht. Gib uns wieder neu das Feuer des Heiligen Geistes. Wir wollen nicht aus unserer eigenen Kraft leben, sondern setz du unsere Herzen in Brand. Herr, hilf du uns neu, auch wenn die Umstände schwierig sind, in einer Haltung der Freude zu leben. Resilient und beharrlich zu sein in Notsituationen. Herr, und ich bitte dich, dass du unser Gebetsleben wieder lebendig machst. Dort, Herr, wo wir eigentlich in Trümmern sind mit unserem geistlichen Leben, begegne du uns neu und bau du uns wieder auf, Herr. Das ist unser Gebet, unsere Sehnsucht heute Abend. Komm, Heiliger Geist, geh hier durch die Reihen und tu, was nur du tun kannst. Wir wollen unsere Herzen öffnen für dich und erwarten, dass du wirkst. Amen.
Das war's mit dieser Folge von Flanders Moments Gott spricht. Heute. Glaub mal, live ist's noch viel besser. Also schnapp dir deine Freunde und komm vorbei. Wir feiern, wir hören, wir leben. Gemeinsam bei Flanders. Weitere Infos unter www.kreuzkirche-remels.de.